Auf ein Stadionbier mit Baden-FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo, ist die 30. Folge.
Die 30.
Ja, der Podcast ist quasi älter als ich.
Hast du deshalb 3 Flaschen Bier?
Ja, das hat ja noch andere Gründe. Aber ja, der Podcast ist älter als ich. Also in Folgen älter als ich, in Jahren auf jeden Fall.
Wir freuen uns auf Folge 30. Wir sind ein bisschen betrübt.
Ja, weil
ein bisschen betrübt.
Eigentlich, wie gesagt, hatten wir...
Ja,
okay, das Bier ist mal wieder nicht betrübt.
Üben wir mal wieder. Der Teppich kriegt wieder reichlich Bier.
Ich habe das Bier extra 20 Minuten vorher rausgeholt.
Ja.
Ja, weil es ist ja ein schmaler Grat zwischen nicht warm werden und nicht überschäumen. Und jetzt habe ich weder noch erreicht. Also so auf jeden Fall anscheinend nicht. Ja, wir sind betrübt, wir haben ein drittes Bier und wir hätten heute eigentlich einen Gast gehabt. Und ich möchte, wir sind versetzt worden.
Jetzt kann es durchaus sein, dass der Sportkamerad, wie viele Menschen, ganz plötzlich eine schwere Grippe gekriegt hat und vielleicht einfach nicht mehr dran gedacht hat, dass er das im Kalender stehen hat für heute. Wir bedauern sehr, dass er nicht hier ist. Das Bier wäre seins gewesen.
Volker
Finke. Aber herzliche Grüße an Volker Finke, ja. Schade. Aber wir kriegen das auch zu zweit hin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ey, dieses Bier, es macht mich kirre.
Komm, dann lass uns nochmal ran. Anstoßen, Moment. Ja. Also, auf die Zweisamkeit.
Auf die Zweisamkeit. Wir werden uns aber trotzdem heute mal ein bisschen Volker Finke und den SC zusammen angucken, weil
Natürlich.
Kann man ja nicht wegdenken aus der ganzen Zeit. Kurzer Rückblick auf Mainz.
Auch nicht mal so kurz, weil das war ja immerhin ein Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga und der Tabellendritte traf auf den Tabellenfünften. Und das Witzige war, nach dem Spiel in der Pressekonferenz, da sagte nämlich der Trainer der Mainzer, wir waren die bessere Mannschaft, erste Halbzeit. Und der Trainer der Freiburger, wir waren die bessere Mannschaft.
Insofern, ist ja immer schwierig, beide können es ja nicht gewesen sein.
Nee, aber Schusti hatte recht. Also wenn du mich fragst, Schusti hatte recht. Der Trainer von Mainz bezog ja sein Urteil auf die erste Halbzeit, als sie noch in 11 gegen 11 gespielt haben.
Da gab's ja die.
Da war Freiburg die bessere Mannschaft. Nicht so deutlich wie später, aber sie waren die Mannschaft, die das Spiel gemacht hat, die mehr Torszenen hatte. Mainz hatte eine Torchance, daraus haben sie ein Tor gemacht. Das war das Ärgerliche. Wie gesagt, ich halte fest, auch bei 11 gegen 11 war Freiburg die griffigere Mannschaft. Und nach dem Platzverweis dann ja sowieso. Also da war es ja fast ein Spiel auf ein Tor, leider nur fast. Denn wir halten fest, zweimal ist Mainz in Führung gegangen. Einmal bei 11 gegen 11 und einmal bei 10 gegen 11. Und das lag aber nicht nur an Mainz, denn da gingen klare Fehler voraus. Steffi, beim 1-0, da kann Lina den Franzosen Cassie nicht daran hindern, hart und flach ins Zentrum zu passen. Und im Zentrum steht der Burkhardt, der hat einfach zu viel Platz. Das ist ein Nationalstürmer, ja. Der kann unbedrängt einschießen, weil er zwischen Eggestein und Zildia steht. Also da war einfach irgendwas in der Abwehr nicht gut koordiniert. So gehen die in Führung, obwohl Freiburg besser war. Ich wiederhole es noch einmal. Und beim zweiten Treffer, das stand dann, bevor der fiel, stand es 1-1, weil Freiburg hat ja ausgeglichen. Und dann patzte Atu. Also es war ein Spiel 11 gegen 10, Freiburg ständig im Angriff. Und dann gibt's eine kurze Phase, in der Mainz angreift. Und dann gibt's eine Flanke, Atubulu geht hoch, knallt irgendwie zusammen mit dem Linard, kommt in Straucheln. Der Ball geht wieder zurück nach draußen, die Flanken nochmal. Atu ist noch nicht wieder in seinem Tor. Und dann köpfen der Spieler aus Norwegen ein. Olsen heißt der zweite Teil seines Namens, den ersten habe ich jetzt nicht mehr parat. Hanke Olsen köpft ihn rein und dann steht es 2-1 gegen den Lauf des Spiels, völlig gegen den Lauf des Spiels. Aber Freiburg hat dann ja doch noch das 2-2 gemacht. Toller Pass vom besten Freiburger Spieler Doan auf Kübler, der war auch eingewechselt worden, so wie Gregoritsch zuvor. Der war für Adamu gekommen. Und Kübler schiebt den dann aus kurzer Distanz über die Linie, sehr viel Energie in seinem Sprint nach vorn gehabt. Super Geschichte, 2-2 und da ist es dann dabei geblieben.
Mit dem Spiel endet die 0-0-Serie von Atubolo
über 609 Minuten ist auch okay. Ja, aber ich habe noch zwei Dinge zu dem Spiel zu sagen. Zum einen, was viele Menschen vergessen haben. Am 15. Spieltag spielte Mainz 05 bei Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt gehört ganz fraglos zu den absoluten Spitzenmannschaften in der Neuzeit jetzt, ja. Und er hat in der 20. Minute eine rote Karte gekriegt und 10 gegen 11 in Frankfurt gespielt und hat da gewonnen. Ja. Also die Mainzer, die wissen, wie
die
man
die sind schon auch gut drauf.
Die sind also, gut, die können damit umgehen und deshalb sollte man sich nicht allzu sehr grämen. Das ist das eine, was ich noch sagen wollte. Und das zweite ist, und da gebe ich zu, so richtig entscheidend habe ich das erst am Bildschirm gesehen, als ich es am Sonntagabend, da habe ich es zum ersten Mal auf dem Bildschirm gesehen. Natürlich muss der SC Freiburg in der 87. Minute einen Elfmeter kriegen. Natürlich. Also Doan macht ein wunderbares Solo entlang der Torauslinie Richtung Zentrum. Und dann wird ihm von hinten an die Schulter gefasst. Und du kennst das ja.
Ja.
Und dann fasst er halt ihm von hinten an die Schulter. Und er wird rumgerissen und er geht auch zu Boden. Und es war fast deckungsgleich
wie
die Situation
davor,
wie bei der roten Karte.
Bei der roten Karte.
Nur das war im Strafraum.
Ja.
Und es hätte Elfmeter geben müssen.
Vor allem muss man ja sagen, bei der roten Karte wurde ja nochmal umentschieden.
Ja, ja, klar. Also da war erst war auf Elfmeter entschieden worden und gelbe Karte. Und dann hat aber der VAR ist eingegriffen und hat gesagt, nee, Moment, das war außerhalb des Strafraums. Dann gibt's nur Freistoß und keinen Elfmeter. Aber wenn es außerhalb des Strafraums gibt, dann gibt es zwangsweise, weil es ja eine Notbremse war, die rote Karte und nicht die gelbe. Weil, um diese Doppelbestrafung nicht zu haben, hat man im Strafraum gesagt, da gibt's nur gelb.
Mhm.
Aber wenn es außerhalb des Strafraums ist, gibt's halt rot. Es war alles regelgerecht, war alles in Ordnung. Nur regelgerecht wäre es gewesen, in der 87. Minute einen Elfmeter zu pfeifen. Was mich gewundert hat, dass nicht mal der VAR eingegriffen ist, hat, ich hab's mit Haben und Sein heute, der VAR ist still geblieben. Das Mindeste, vielleicht auch zur Beruhigung der Nerven unsererseits, ja, ich sehe das ja auch nur aus Entfernung einmal und rufe, gibt's Elfmeter? Nee, scheinbar nicht.
Ist ja schwierig dann so zu beurteilen.
Aber wenn der dann sich das Wesen nochmal angeguckt hätte und dann entschieden hätte, nee, das reicht mir nicht.
Du meinst, fürs Gefühl wäre es besser gewesen, ja.
Ich habe es mir angeschaut, wie gesagt, am Tag danach auf dem Bildschirm und gesagt, ja, Entschuldigung, das ist ein klares Foul.
Ja.
Da muss es Elfmeter geben, hat es aber leider nicht.
Weißt du, was ich ganz komisch finde? Diese Durchsagen, dass der VAR jetzt auch im Stadion durchgesagt wird.
Findest du komisch?
Ich finde das richtig komisch. Das war, ich habe es das erste Mal gehört als gegen Bremen.
Ja.
Und ich war wirklich so,
Ja, das gibt es ja nur bei einigen Vereinen. Und mich stört es jetzt nicht. Ich habe es beim ersten Mal, wenn ich ehrlich bin, nicht mitgekriegt, weil ich den Kopfhörer immer auf habe, wie du weißt.
Ja.
Und ich höre dann Programm. Ich hätte den Kopfhörer abnehmen müssen, um es vielleicht zu hören. Es gibt auch Stadien, wo du es nicht richtig hörst und nicht richtig mitkriegst. Also das ist mir da wurscht. Entscheidend ist ja, was die da machen. Und ich hätte es sehr gerne gesehen, wenn der zumindest am Bildschirm entschieden hätte, das stimmt, ist es ein Elfmeter oder es stimmt, das ist nicht genug für einen Elfmeter. Für mich war es am Bildschirm genug für einen Elfmeter. Im Stadion selbst hatte ich die Vermutung, und hab die auch geäußert, aber es gab halt keinen Elfmeter und dann geht's halt weiter und du verlässt dich ja drauf, wenn es ein VAR gibt.
Ja, natürlich,
würde er eingreifen, aber ich fand's eindeutig. Ich fand's wirklich eindeutig. Aber am Ende 2-2, weil der Sportclub das ansonsten alles defensiv sauber runtergespielt hat, offensiv, fehlte so ein bisschen die Effizienz, müssen wir sagen. Ich würde dem Luki Höhler mal wieder ein Tor gönnen, weil der hatte die größte Chance, wirklich 6 Meter vorm Tor. Aber die Mainzer hatten mit Robin Zentner heißt er, einen fantastischen Torhüter, der hat wahnsinnig gut gehalten, wird er jetzt sogar von vielen Berichterstattern in die Nähe der Nationalmannschaft gebracht.
Wo habe ich das gesehen? In der Sportschau, dass Günther auch wieder
Hammann hat das jetzt, aber
genau,
Hammann,
also ich dachte
Hammann
so,
erzählt so viel Zeugs. Also Hammann hat erzählt, das ist, naja. Also unterm Strich 2-2, munter putzen, weitermachen, sage ich dazu. Weil wir sind jetzt, der SC ist jetzt ein 7. Mal in Folge ohne Niederlage geblieben. Das ist klasse. Und in Mainz, die eben in Unterzahl zum Beispiel in Frankfurt gewonnen haben, kann man auch in Überzahl einen Punkt mitnehmen. Man hat beim Tabellendritten gespielt, hat einen Punkt mitgenommen. Ich finde, da müssen wir uns nicht grämen.
Nee. Jetzt haben wir erstmal auch ein Verschnaufpäuschen.
Ja, aber jetzt habe ich ein bisschen Päuschen. Ich frage nur, die Frage möchte ich ans Ende stellen. Wofür gibt's denn den VAR, wenn er nicht eingreift? Bei so einer Situation.
Ja, dass der natürlich also grundsätzlich sehr umstritten ist, das ist ja klar. Also bei Fans brauchen wir gar nicht drüber reden. Also da ist die Meinung ja doch sehr eindeutig.
Fan.
Aber klar, aber ne, auch grundsätzlich wird das ja heiß nach wie vor auch diskutiert wann und warum und wie der zum Einsatz kommt und wann der nicht kommt. Vor allem wird das ja eigentlich meistens diskutiert.
Ja, genau, genau, genau. Ja, also es, unterm Strich ist der SC zwar jetzt von 5 auf 6 zurückgefallen in der Tabelle, aber er ist im Rennen um die europäischen Plätze. Ich sage nicht Champions League, aber um die europäischen Plätze. Natürlich ist er faktisch, wenn du in den Punkten so liegst, wie du da liegst, bist du auch im Rennen um die ersten 4 Plätze, klar. Aber
realistisch gesehen sprechen wir von Europa.
Europa ist so ein Ding. Ich mache ja immer diesen Tabellenrechner und ich lande in aller Regel auf 5. Und 5 ist Europa League und je nachdem, wer dann das Pokalfinale gewinnt, wäre auch 6 noch Europa League und 7 dann Conference League. Das kommt halt drauf an, weil wenn es eine Mannschaft, wenn die Mannschaft, die den DFB-Pokal gewinnt, wenn die ohnehin in Europa spielen würde, kriegst du halt den zusätzlichen Platz für den nächsten in der Tabelle. Dann verschiebt sich das Ganze. Normalerweise ist der 5. Platz Europa League, der 6. Platz die Conference League. Aber
ich
in den
muss sagen, ich hab ein bisschen gebraucht, bis ich das irgendwann mal geblickt hatte.
In den letzten Jahren war es meist anders, dass eben noch sich weiter nach unten schob. Und letztes Jahr war sogar noch ein Platz mehr in der Champions League da für Deutschland, so dass sich das nochmal wieder verschoben hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, auch wenn ich das den Armin wünschen würde und gönnen würde, dass Leverkusen ins Finale geht. Und ich vermute, wenn ich die aktuelle Form anschaue.
Krass wär's, wenn's nicht so wäre.
Ja, und dann wird Stuttgart wäre jetzt ein schlechter Pokalgewinner, weil die könnten möglicherweise Europa verpassen in der Liga. Deshalb
eher Leverkusen.
Eher Leverkusen. Und wenn es ganz schlimm kommt, Leipzig. Ja, also ich setze jetzt mal auf Leverkusen als Pokalgewinner, wobei ich natürlich, wenn die in Bielefeld spielen, die Daumen drücke für Arminia. Aber es ist ja realistisch, dass Leverkusen diesen Titel sich
dann am Ende gut.
Ja, das wäre der einzige Titel, den sie noch holen können, Leverkusen. Die deutsche Meisterschaft auch bei 6 Punkten Rückstand dürfte schwer werden. Und deshalb wäre es denn so, wenn jetzt Leverkusen zum Beispiel den Pokal gewinnt, dass es einen Platz mehr für Europa gibt in der Liga. Und dann bist du mit als Sechster schon in der Europa League. Und in meinem Rechnen sind sie ja 5. am Schluss. Jetzt gucken wir mal, dass die Leistungen weiter so bleiben, wie sie sind momentan. Denn so richtig enttäuschen tun sie ja nicht. Seit 7 Spielen nicht verloren. Was willst du denn, ja? Du musst jetzt natürlich Union Berlin. Wäre ein schöner Dreier, aber ist erst in 14 Tagen. Da reden wir dann drüber.
Ein bisschen hin. Genau. Wir haben jetzt erstmal Päuschen. Wie wir vorhin gesagt haben, wäre Volker Finke eigentlich zu Gast heute. Hindert uns aber nicht daran, trotzdem da mal ein bisschen zurückzuschauen.
Wir sind Finke.
Ein Schuss Nostalgie.
Ja, der Volker Finke. Den habe ich zum ersten Mal kennengelernt, da war ich noch an der Seite von Arminia Bielefeld unterwegs und das war am 24. Mai 1990, Spiel der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga, TSV Havelse, trainiert von Volker Finke, spielte gegen...
Wo liegt Havelse?
Hannover.
Das
ist ein Stadtteil von Hannover und die spielten, ich glaube in Eilenrieder Stadion war das in Hannover, wir fuhren dahin, 5000 Fans aus Bielefeld mit, hoher Favorit eigentlich, Arminia Havelse, hatte niemand auf der Rechnung, die sind dann aber am Ende aufgestiegen und haben auch in dem Spiel gegen Arminia Bielefeld mit 3-2 gewonnen und ich war in der Presseblase von Arminia, war noch nicht im Radio, aber ich war Chefredakteur der Vereinszeitung, ja.
Wie heißt sie nochmal?
Almpost.
Almpost,
ich
dachte, genau.
Ja, die Almpost und war bei jedem Spiel ganz eng mit dabei. Und und dann gab es halt dieses Spiel und es gab die Pressekonferenz und da war da so ein Drahtiger mit Brilli im Ohr und so. Cooler Typ, und das war Volker Finke. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und dann dauerte es ein paar Jahre, nämlich 3 an der Zahl, bis ich ihn wiedergesehen habe. Und zwar war das am 4. Dezember 1993.
Aber du hattest den dir schon gemerkt? Also
er ist mir aufgefallen als ein cooler Typ irgendwie. Jemand mit einer Ausstrahlung, mit einer Aura. Mhm. Ja, das war jemand mit einer Aura, der da stand. Und der ist dann ja in der zweiten Liga nicht nur mir aufgefallen, als er aufgestiegen ist, sondern auch dem Achim Stocker, der ihn ja quasi im Alleingang dann irgendwann mal verpflichtet hat für den SC Freiburg. Er hat ihn kennengelernt in den Spielen gegen Havelse.
Rishi, wir haben ja auch Hörer, man mag es nicht glauben, die nicht so viel Wissen über den SC haben, weil sie nicht so fußballaffin sind. Ja. Wer ist denn Achim Stocker?
Achim Stocker war über 30 Jahre Präsident des SC Freiburg und der hat es war der beste Präsident, den man sich vorstellen kann. Er ist leider verstorben, seine Frau Hannes Stocker lebt in Bad Kreuznach, ich sehe sie ab und an. Und ja, es ist er ist eine Kapazität beim SC Freiburg gewesen. Er war der personifizierte SC Freiburg. Ein Riesenanteil an
auf jeden
allem.
Fall.
Aber das liegt auch
mit
daran,
unter an der Kombi, ne? Die
genau,
jetzt kommt.
Es lag nämlich daran, dass er den Volker Finke hat machen lassen.
Ja. Ja?
Und er hat Bundesliga Van Stocker, glaube ich, als ein gefährliches Ding, zu groß, Fußballschule, teuer und so weiter, aber er hat Finke machen lassen. Mhm. Und so ist das dann alles entstanden und das war eine kluge Führungskraft, lässt er seine Leute machen, ja, holt sich starke Leute, eine schlechte Führungskraft holt sich schwache Leute, damit er immer der Starke ist. Eine, ja, gute Führungskraft holt sich starke Leute und lässt sie machen und das war im Fall Stocker, Finke, kann man so sehen, kann man, ist es gelaufen. Und ich habe den Volker Finke dann erlebt, der ist also hier nach Freiburg gekommen, ist aufgestiegen in die erste Bundesliga und
was ja schon groß war damals,
was,
ne? Also das muss man jetzt mal wirklich festhalten.
Es hat ja nie vorher gegeben.
Eben.
In Freiburg. Ja, das war ja, Freiburg war ja nicht mal eine Fußballstadt, ja? Man kennt ja die Filmaufnahmen von der damaligen Zeit, das war ja Wahnsinn eigentlich, ja. Und dann waren die in der ersten Liga und wir haben die Geschichte ja schon mal hier erzählt, wie ich dann hier gelandet bin als Reporter. Am 1. Januar 94 sollte ich anfangen und jetzt im Dezember 93, da war ja alles klar, dass ich hatte auch meine Wohnung schon hier und so weiter, lebt aber noch in Westfalen, war als Freelancer in Essen an dem Wochenende, da war Davis Cup, Tennis Davis, ja, Cup. Allerdings ohne den Roten, also der war irgendwie verletzt.
Bist du auch so eine Tennismaus?
Nein, aber ich habe damals ich habe Tischtennis sehr intensiv im Radio gemacht.
Tischtennis hat hier Volker Finke auch einen Trainer.
Ich habe Tennis gelegentlich gemacht bei Davis Cup oder so oder bei großen Turnieren in der Halle Westfalen. Und da war jetzt eben Davis Cup in Essen und Wassenscheid, Essen, das ist ja fast nebeneinander. Mhm. Und dann habe ich die Idee gehabt, hier, ich schlage dem Sender, wo ich demnächst arbeite, mal vor, ich kann euch das übertragen, wenn ihr wollt.
Ich gehe mal zum Tennis, komm, ich mache alles.
Nein, ich habe für unseren Sender hier habe ich kein Tennis gemacht. Ich habe, weiß nicht, Antenne Düsseldorf oder irgendwas. Mhm. Also als Freelancer habe ich das gemacht. Und dann hatte ich mir aber die Zeit genommen für das Fußballspiel und hatte unserem Sender hier, Radio Freiburg, FR1 hieß der damals, angeboten, ich kann euch das gerne übertragen und die, ja, waren natürlich begeistert, A, keine Kosten, B, weiß ich gar nicht, ob die auswärts dabei waren vor meiner Zeit und dann habe ich das gemacht und nach dem Spiel, in Wattenscheid war das nämlich, der Sportclub hat das Spiel 3-1 verloren, es waren 5000 Zuschauer im Stadion, musst dir mal vorstellen, erste Bundesliga, ein regnerischer 5000 Tag,
Menschen.
5000 Menschen verlieren sich im Stadion. Der Sportclub spielte mit Schmadtke im Tor, Vogel, Heidenreich, Seliger, dieser berühmte Dreierblock von Finke, spielten vor dem Torhüter in der Dreierabwehrkette, Braun und Schmidt auf den Außenbahnen, Zeyer, Todd, Cardoso im Mittelfeld, Freund und Rackli im Sturm, das war die Startelf, die da aber schändlich verloren haben, 3-1, auch weil es eine rote Karte gegen Thomas Vogel gegeben hat in dem Spiel. Und nach dem Spiel bin ich dann dem Finke Auge in Auge gegenübergestanden, in der Pressekonferenz, klar. Und dann war da aber so ein Münzfernsprecher, hing da in den Räumen von Wattenscheid, ein Münzfernsprecher.
Warum?
Ich weiß es nicht, damit da nicht jeder umsonst telefoniert wahrscheinlich.
Ja.
Also man musste da Münzen reinwerfen. Und dann habe ich den Herrn Finke angesprochen. Wäre das okay für Sie, wenn ich Sie hier am Münzfernsprecher? Ja, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf den Telefonhörer, den nehmen wir wie ein Mikrofon. Ich halte den nur immer vor Ihren Mund.
Du im Sender quasi.
Und dann habe ich im Sender angerufen, ich habe Volker Finke live und die haben schnell reagiert. Zack, das kannten die alles gar nicht. Ja, da ist ja auch eine gewisse Dynamik dabei. Ja. Und dann habe ich halt Volker Finke am Münzfernsprecher live interviewt. Ja, ja. Es war ja alles nur per Telefon früher.
Ich wollte sagen, also das, was wir jetzt heute kennen, das gab es halt noch nicht.
Das gab es alles nicht und aufgezeichnete Interviews und dann.
Aber war das wenigstens so freihängendes Münztelefon? Aber musstet ihr euch so in so einen kleinen Raum
Nein, das war freihängend an der Wand, aber man musste Münzen einwerfen. Das war
genug?
Ja.
Zum Glück.
War kein Problem für mich. Ich müsste eventuell noch mal eine Quittung einreichen, aber.
Für 2,60 €.
Ja, genau. Also da haben wir zu tun gehabt. Ich habe Januar hier Reporter und dann war das ja die Abstiegsgefahr-Saison. Mhm. Also zum Glück war es die mit dem Last-Minute-Klassenerhalt. Aber es war halt die Saison, wo wir am 15. April 94, am 31. Spieltag nach dem 0-1 gegen Dresden alle geweint haben, weil der SC ist jetzt wohl abgestiegen. Die Woche drauf gab es das Spiel in Stuttgart, diese besondere Geschichte, wo ich dachte, in Westfalen, da schreien sie jetzt, wir sind Schalker und ihr nicht, ja, weil so quasi abgestiegen
aber
gefühlt.
Da
waren 20.000 Freiburger, da gab es einen Banner, da stand drauf, Bundesliga, wir waren dabei, danke SC Freiburg, ein Gänsehautmoment für mich, da habe ich mich in den Club verliebt und in das Umfeld und alles. Und gerne hätte ich den Volker Finke gefragt, wie er das empfunden hat, ob er es überhaupt mitgekriegt hat oder ob die im Tunnel waren. Denn die mussten ja, denn ich weiß von damals, die Mannschaft und der Trainer, die haben noch dran geglaubt, obwohl die seit Wochen nicht gewonnen hatten. Die haben noch dran geglaubt, haben gespielt mit Schmadtke, Spannring, Heidenreich, Buric in der Abwehrkette, Braun und Kohl auf den Flügeln, Zajatot, Borodjuk, Cardoso im Mittelfeld, Freund vorne, das war eine Notelf. Da fehlten Stürmer vor allem. Und dann haben die beim VfB Stuttgart mit 4-0 gewonnen.
Und vielleicht ist es ja auch das, was du gerade gesagt hast. Die haben das nie aufgegeben.
Die haben nie aufgegeben, haben mit 4-0 gewonnen. Kohl macht 2 Tore, das war total untypisch vom Kanzler. Und der Rest ist ja Legende, ist bekannt. Der Sportclub hat dann mit Ach und Krach 1-0 gewonnen gegen VfB Leipzig. Das war eigentlich schon der feststehende Absteiger. Aber Cardoso hat dann getroffen zum 1-0 und am letzten Spieltag 2-0 in Duisburg gewonnen, sind sie drin geblieben. Große Momente der Vereinsgeschichte.
Absolut.
Und es folgte dann aber eine absolute Fabelsaison unter Volker Finke. Die Saison 94-95 und das ist bis heute die absolute Fabelsaison. Es gab 20 Siege, 6 Unentschieden und 8 Niederlagen. Am
das
Ende,
ist so krass.
Am Ende stand Platz 3. Nach heutiger 3-Punkte-Regel wären es 66 Punkte gewesen damals. Und da habe ich mal geguckt. Und es ist wirklich so, wenn der SC Freiburg von heute, den wir jetzt hier gerade gegen Mainz erlebt haben und so weiter, wenn die letzten 8 Spiele alle gewinnen würden, alle, dann hätten sie 66 Punkte, so viel wie der Sportclub damals
krass,
hatte.
Krass, vor allem, man hat ja das Gefühl, jetzt gerade, das ist schon eine echt richtig gute Saison.
Ja, ist ja auch.
Und dann will ich gar nicht wissen, oder doch, eigentlich will ich es wissen, wie damals das Gefühl war von... Wir entwickeln uns, wir kommen überhaupt, wir schaffen es überhaupt in die Bundesliga. Dann denken wir, wir steigen wieder ab. Und dann folgt so eine Saison, wo du so reinhaust und diese Punkte hast und auf Platz 3 am Ende stehst.
Ja. Ja.
Und unglaubliche Entwicklung.
Es fehlten in der sogenannten 2-Punkte-Rechnung, fehlten 3 zur deutschen Meisterschaft. Also,
das ist so.
Da habe ich auch mal geguckt, was war die Höhepunkte und wo waren dann die Dinge, die deutsche Meisterschaft verhindert haben. Also Höhepunkt war natürlich das 5-1 gegen Bayern am zweiten Spieltag, das war ist ja legendär. Stolpersteine waren zum Beispiel ein so nicht erwartetes 2-0 in Niederlage am ersten Spieltag in Karlsruhe. Eine Woche vor dem 5-1 gegen Bayern verlieren die Freiburger 2-0 in Karlsruhe. Das war so nicht erwartet. Ja. Dann gab es eine völlig unerwartete 4-0 Niederlage bei 1860 München. In dieser Erfolgssaison, du fährst nach München und denkst, ja, einen Punkt mindestens und kriegst 4 Stück. Ich weiß heute noch, wie sauer ich auf der Rückfahrt war, auf der Autobahn. Spielen die in Kaiserslautern. Es steht 2-0 für Kaiserslautern. Der Sportclub schafft aber den Ausgleich noch. 2-2. Dann gibt's einen Elfmeter für Kaiserslautern. Sforza macht es 3-2. Da hättest du einen Punkt mindestens holen können. Vielleicht auch einen Sieg und damit 2. Und dann gab's ein 1-2 im Heimspiel gegen Bochum. Und wenn du jetzt 2 Spiele anders entschieden hättest, bist du deutscher Meister in dem Jahr.
Ja. Aber eine hätte Fahrradkette, muss man auch sagen. Am Ende ist es natürlich trotzdem ein unfassbarer Platz 3.
Ja.
Man greift ja dann doch, wenn man da ist, noch höher.
Ja,
und jetzt retrospektiv kann man einfach sagen, Platz 3 nach dem, was davor, woher der Verein gekommen ist.
Ja, ja, und das ist 30 Jahre her. Die Jüngeren lassen sich das jetzt als Märchen erzählen, aber das war in der Tat die erfolgreichste Saison des SC Freiburg ever bislang. Ja.
Bislang,
man
eben.
Man kann ja nie ausschließen, auch die Goldserie ist gerissen und dank Adubono, Aber dass der Sportclub jetzt 8-mal hintereinander gewinnt, glaube ich nicht. Deshalb vielleicht nächstes Jahr. Also das war die Fabelsaison des SC Freiburg bislang. Wir reden von der Saison 94-95 und die nächste haben wir dann durch den 3. Platz zum ersten Mal europäisches Ufer betreten, sozusagen.
Luft geschnuppert.
Gegen Slavia Prag haben sie gespielt und ich hätte jetzt den Volker Finke gerne nochmal erzählen lassen, wie das war mit den Schiedsrichterbetreuerinnen von Slavia Prag.
Könnt ihr aber in einer unserer Folgen anhören, was du dazu gesagt hast.
Das könnt ihr euch anhören. Ich habe ja auch zitiert, 100%ig Gewerbe. Also es waren 3 Schiedsrichterbetreuerinnen mit Minirock, ja, die da angesetzt waren auf die Unparteiischen des Spiels in Prag. der Sportclub ist nach einer Niederlage im Hinspiel und einem 0-0 im Rückspiel raus aus der Europa-Cup-Nummer. Aber es war trotzdem natürlich eine Premiere, die man nie vergisst, ist ja klar. Ne? Der Sportclub ist unter der Leitung von Volker Finke dreimal abgestiegen, aber er ist zweimal auch wieder aufgestiegen. Er ist nicht nur einmal aufgestiegen, sondern auch zweimal wieder aufgestiegen. Und zwar das erste Mal gleich im ersten Jahr und das zweite Mal gleich im ersten Jahr. Aber jeweils mit einer ganz anderen Philosophie. Und zwar sind sie einmal mit einer komplett neuen Mannschaft hoch und einmal mit dem Stamm der Abstiegsmannschaft wieder hochgegangen.
Wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avell für die Unterstützung danken. Avell reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig, avell.de.
Der erste Wiederaufstieg wurde perfekt am 3. Juni 1998. Am Mittwoch war es 4-1 Sieg in Wattenscheid. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ja. Die Aufstiegsmannschaft im Tor stand Reus, das sind jetzt ganz andere Namen wieder, ja. Schumann, Corell und Müller bildeten den Dreier-Abwehrblock der finkischen Art und Hoffmann.
Den er ja auch so ein bisschen.
Ja, das hat er quasi in Fußball reingebracht.
Hier,
zumindest in der Bundesliga implantiert. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwo in irgendeinem fremden Land das schon mal gegeben hat und er das da abgeguckt hat. Das hätte ich ihn auch gern gefragt, gell. Aber Dreierblock, Schumann, Corell, Müller. Torben Hoffmann, der heute bei Sky arbeitet, war auf der rechten Außenbahn. Michael Fronzek, später mal Kapitän und dann ja auch als Trainer unterwegs, zum Beispiel bei Arminia Bielefeld. Der Fronzek war auf der linken Außenbahn. Dann hatten wir so ein tolles Mittelfeld mit Bayer, Kubiaschwili und Weißhaupt. Und vorne drin Ben Slimane und Jaschwili. Das war jetzt dann also dieser Aufstieg, der gelungen ist mit einer neu zusammenformierten Mannschaft. Diese Willis und
diese Willis, stimmt,
ja, und wen haben wir da? Der Steffen Korrell, der heute noch im Management von Borussia Mönchengladbach arbeitet, die ich immer wieder mal treffe, und Tom Hoffmann. Das waren alles Leute, die neu geholt wurden. Der Aufstieg ist gelungen mit den Jungs, das war natürlich fantastisch. Übrigens in einem Fernduell, das kommst du nie drauf, mit dem FC Gütersloh gelang der Sieg in Wattenscheid.
Das sind so Mannschaften, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, das ist 16 Kilometer von Bielefeld. Also ich kannte Gütersloh.
Nee, nicht, dass die existieren, sondern dass man gegen sie spielt.
Und fällt es mir gerade ein, wir waren damals mit mehreren unterwegs zu dem Spiel. Wir haben in Bielefeld übernachtet bei einem Freund. Und der eine hat in der Zeitung gewonnen, dass er mit Rischmüller dahin darf. Und eine andere Begleiterin war Daniela Frahm.
Nein,
die mit
echt?
Im Auto war. Ja, klar. Und dann haben wir das sogar so gemacht, dass wir uns auf dem Weg von Bielefeld nach Wattenscheid in Gütersloh erlaubt haben, einen Kaffee zu trinken. Mit SC-Schalen. Also das Fernduell haben wir gewonnen, weil Gütersloh in Cottbus 1-1 gespielt hat. Ne? Das war der erste Wiederaufstieg in Wattenscheid. Und im dritten Jahr nach dem Wiederaufstieg gelang Platz 6 und damit die erneute Teilnahme am UEFA Cup. Also Finke zweimal von der zweiten Liga nach Europa.
International.
Die Fans haben gesungen, ja.
Weißt du,
wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch Europa Cup. Ja,
aber immerhin ja auch realistisch. Und
also ja, war damals relativ passend, ja. Also wir waren plötzlich wieder in Europa und es geht um die Saison 2001, 2002. Am 11. September 2001 spielten wir in Puchov in der Slowakei. Sagt dir das Datum was?
Sag nochmal das Datum.
11. September 2001. Oh, ja. Es war der Tag, an dem in New York die Welt zusammenbrach. So war unser Eindruck. War ganz heftige Nummer.
Ja, die Welt stand still.
Die Welt stand still, nur in der Slowakei nicht. Die Fans haben gesungen ohne Ende, also die slowakischen Fans. Alle anderen waren unter Schock irgendwie. Ja.
Also du musst mal überlegen, ich war da 5.
Ja, und du weißt das
und
noch.
Ich, ne? Selbst ich weiß das noch, wie die Bilder bei der Tagesschau.
Genau, und du weißt, wo du warst.
Und, ich weiß auch, wo ich war,
in Puchov, in der Slowakei. Die Übertragung wurde abgesagt bei uns im Radio, aus naheliegenden Gründen, auch wenn ich die zunächst natürlich mich dagegen gesperrt habe, aber ich habe ja auch keine Bilder gesehen und gar nichts. Ich wusste von gar nichts, ja. Dort, sondern,
ich glaube, bis das Ausmaß so wirklich bewusst war, hat es einfach auch ein paar Stunden gebraucht.
Ja, die haben gespielt 0-0, im Rückspiel gab es einen 2-1-Sieg, Freiburg war weiter. Eine Runde weiter, zweite Runde am 18. Oktober 2001 gegen den FC St. Gallen. Da haben sie mit 0-1 verloren Und das war natürlich eine Enttäuschung, gegen die Schweizer zu verlieren, die Nachbarn quasi. Rückspiel wurde nach Zürich verlegt, weil da ein größeres Stadion war. Und dann musst du dir vorstellen, war Freiburg unterwegs nach Zürich. 15.000 Fans des SC Freiburg fahren nach Zürich. Und der Sportclub gewinnt da 1-4. Welch ein Triumph, ja. Ein Triumphzug. Die 130 Kilometer zurück hier nach Freiburg war
okay, ne?
War großartig. Dritte Runde stand an im November 2001. Es ging zu Feyenoord Rotterdam. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, ne?
Da, wo du deine Kappe ja hattest, ne?
Feyenoord, genau, gegen SC Freiburg. Das Spiel endete übrigens 1-0, ich habe es jetzt nochmal nachrecherchiert, aber der Sportclub war absolut auf Augenhöhe mit Feyenoord und das war für mich ein wichtiges Zeichen. Und ich habe die Aufstellung hier von damals in Rotterdam, Golz stand im Tor. Wir haben wieder den Dreierabwehrblock der Marke Finke, ja. Müller, Hermel,
hat er seinen Stempel drauf gemacht.
Müller, Hermel, Diarra, auf den Außenbahnen Willi, Tobias Willi aus Pfaffenwiler. Kobiaschwili auf der linken Bahn. Tanko Zayabut im Mittelfeld. Ramdane und Yashvili im Sturm. Eingewechselt wurden die Spieler Koulibaly, Selimi und Bruns. Und bei Bruns müsste es Klick machen.
Bruns!
Florian Bruns, unser Co-Trainer.
Oh, das ist der beste Name zum Rufen, wirklich.
Bruns! Ja, genau. Also, 1-0 verloren. Jetzt das Rückspiel war noch sehr, sehr schön, weil der Sportclub führt durch Tore von Kehl in der 22. Minute und Kobiaschwili in der 47. Minute gegen Feyenoord Rotterdam mit 2-0 und liegt damit 2-1 im Kopf in Führung. Ja. Aber Feyenoord schlug zurück, Van Hooijdonk der macht in der 57. Minute den Anschlusstreffer und 3 Minuten vor Schluss gelang Leonardo der Ausgleich und damit war der SC leider ausgeschieden. Trotzdem hat er angeklopft bei den Großen der Liga. Für mich unvergessen.
Wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt, eine deiner Lieblingsspiele.
Ja, absolut.
Lieblingserinnerungsspiele sozusagen.
Ja, das war Rotterdam. Und wir reden da alles drüber, weil das die Finke-Ära war. Aber die Finke-Ära war ja jetzt nicht nur Ruhm und
nee. Ne? Wie gesagt, es war ein Auf und Ab.
Ja, und in diesem Jahr, in dem der SC Freiburg in Europa wahnsinnig erfolgreich war, ging es in der Bundesliga einen Bach runter. Man stieg wieder ab und es gab ein Jahr in der zweiten Liga, in dem der SC aber eben nicht alle ausgetauscht hat, sondern das war ja die Mannschaft wie Feyenoord und so weiter. Sie sind sofort auf Anhieb wieder aufgestiegen und zwar souverän in der Saison 2002-2003 Meister der zweiten Liga geworden. Am drittletzten Spieltag wurde alles klar gemacht, in Burghausen in Bayern war das. Es gab einen Sonderzug für Fans nach Bayern. Wir waren sehr
präsent. Bist du mit diesem Sonderzug gefahren auch?
Ich nicht, aber Kollegen vom Sender sind gefahren. Ich fahre immer Tag eher schon. Ja. Und weiß, kennst du mich. Ja. Ne? Und die habe ich aber abgeholt und es war eine tolle Geschichte. Und es war ein Festtag. Herrliches Wetter. Ein herrlicher Sieg und der Sportclub steigt auf mit Golz im Tor, mit Diarra, Condé in einer Zweierabwehrkette, dann davor die Außenbahnen Willi und Berner, es war dann doch quasi eine Viererkette, wenn man so will, aber die Außenbahnen etwas mehr zurückgezogen, da war er wirklich abgekommen von seinem System, der Finke. Zaya, Bajramovic, Skitischwili standen im Mittelfeld, Gimier, Tanko und Yashvili waren dann vorne drin. So, und dann waren sie wieder zurück in der Bundesliga 2003, 2004 gab es Platz 13, das war in Ordnung. 2004, 2005 mit 18 Punkten, Tabellenletzter
und der Abstieg.
18 Punkte. Boah, war das eine Scheißsaison.
Krasses Auf und Ab einfach, ne?
Ja, also der SC ist abgestiegen nach 2 Jahren, in denen er wieder oben war. Und er war verdientermaßen abgestiegen. Es war die traurigste Saison, die ich mitgemacht habe.
Und die Saison da drauf?
2005, 2006.
Genau.
Immer in der Nähe der Aufstiegsplätze gewesen. Am Ende fehlten 3 Punkte zum direkten Wiederaufstieg.
Und sie verpassen den Aufstieg. Genau.
Und der SC wird Vierter und verpasst den Aufstieg. Geht aber trotz allem mit Finke und allem drum und dran zu einem neuen Anlauf über in der Saison 2006, 2007. Und das wurde eine besondere Saison. Der erste Sieg gelang erst am 8. Spieltag. Also die sind richtig beschissen gestartet. Ja. 2-0 gegen Burghausen hieß der erste Sieg. am 8. Spieltag. Es folgten dann Siege in Kaiserslautern und gegen Braunschweig. Also man sieht, es geht doch eigentlich ja. mit der Truppe, ja. Dann folgten da wieder 6 Spiele ohne Sieg. Negativer Schlusspunkt war ein 0-4 gegen den Karlsruher SC im Derby. Und dann hat der Vorstand, hat vor allem als sehr aktiver Mensch in diesem Gremium, hat der Fritz Keller, spätere Präsident und spätere Präsident des Deutschen Fußballbundes auch, der hat dann entschieden, oder die haben gemeinsam entschieden, Keller war aber derjenige welcher, dass man sich zum Ende des Jahres am 30.06. von Volker Finke trennen würde. Man hatte nicht den Mut zu sagen, hey, sorry, aber wir sind auf dem Abstiegsplatz und
damit, so geht's nicht.
Wir müssen einen neuen Impuls setzen. Natürlich nicht nach 15, 16 Jahren, ja. Sondern man hat gesagt, pass auf, in allem Frieden gehen wir auseinander am Ende des Vertrags, am Ende der Saison. Aber natürlich war das ein Einschnitt in das.
Absolut.
In das ganze Ding. Es gab eine riesen Protestbewegung dagegen.
Und dann, man muss ja auch sagen, es ist ja eine Sache, sich jetzt wenn man bei einem Verein oder Fan von einem Verein ist, wo gefühlt alle 2-3 Jahre der Trainer wechselt.
Ja.
Es ist aber was anderes, wenn dieser Mensch 16 Jahre da ist und diesen Verein auch irgendwo dahin geführt hat,
von,
wo er ist.
Von 0 auf 100 genau. gebracht hat, bis nach Europa
Freiburger
gebracht
Fußballschule
hat.
Fußballschule groß gemacht hat.
Und es war in allem eigentlich, ja, weil erste Liga ist ja immer okay, selbst wenn du eine Scheißsaison spielst und absteigst. Freiburg ist ja kein geborener Erstligist.
Ja.
Und, es war das erste Mal, dass wirklich so etwas wie sportliche Krise da war. Und dann dem Trainer zu sagen, pass auf, das war's jetzt, aber wir haben kein Vertrauen mehr. War schon mutig oder man kann auch sagen, viele haben anders gedacht. Es gab diese Protestbewegung Wir sind Finke. Da habe ich eben scherzhaft gesagt, weil er ja nicht da ist, um sich mit uns drüber auszutauschen. Dann war diese Entscheidung getroffen worden nach dem 0-4 gegen Karlsruhe. Das war der letzte Spieltag der Hinrunde, aber die Rückrunde begann schon eine Woche später.
Mhm.
Und wir sind jetzt am.
War das so knapp da aufeinander?
Ja, die haben das einfach, machen sie ja heute auch noch manchmal, dass sie die Rückrunde schon anfangen und dann die Winterpause machen. Ja.
Stimmt.
Und damals war es dann der 17. Spieltag dieser Saison. Oder war das noch gar nicht? Moment einmal. Nee, das war nach 16 Spielen haben sie entschieden. Er geht raus.
Ja.
Der 17. Spieltag fand noch statt. Jetzt muss ich mich richtig kurieren. 17. Spieltag am 17. Dezember 2006 fand statt in Koblenz. Der Sportclub spielte gegen den SC Freiburg. Er gewann das Spiel 0-1. Das Tor des Tages fiel in der 14. Minute durch Roda Anta. Und dann ist etwas passiert, was etwas ganz Besonderes war. Der Roda Anta ist nach seinem Treffer direkt zum Trainer. Und dann ist jeder einzelne Spieler, und ich glaube sogar der Torhüter Walke, jeder Einzelne ist zum Trainer und hat mit ihm abgeklatscht.
Krass.
Ein Gänsehautmoment, ein Kloß im Hals-Moment. Es war ein Bekenntnis der
Mannschaft, dass sie hinter ihm stehen.
Absolute
eigentlich,
Solidarität der Mannschaft. Und sowas reißt man eigentlich nicht auseinander, könnte man jetzt dazu sagen. Der Sportclub gewann also mit 1-0. Es war für mich eine menschlich große Geste der Mannschaft,
das
dem Trainer ging. Man brauchte damals in der Stimmung hier in Freiburg, man brauchte Rückgrat, um zu Finke zu stehen. Es gab ja auch viele, die gegen ihn, und es gab Politik im Hintergrund, auch auf die Medien wurde Einfluss genommen. Ich konnte mich dem widersetzen. Ich habe in der Zeit immer zu Finke gestanden. Würde ich jetzt nicht sagen, wenn er hier wäre, aber jetzt kann ich das sagen. Ja. Auch wenn wir nicht immer Freund waren, wir haben auch durchaus unsere Konflikte ausgetragen. Aber ich hatte...
Aber es ist ja auch nochmal ein anderes Verhältnis von Spieler zu Trainer als
Absolut.
Medienschaffender zu Trainer.
Aber
und dass die Mannschaft da sich...
Aber weil ich die so toll fand, weil die das gemacht haben, möchte ich sie hier kurz vorstellen, namentlich im Tor Walke, in der Abwehr Sanu, Rita, Ola Yengbesi und Ibertsberger, es war eine Viererkette, im Mittelfeld Koulibaly, Anta, Hansen und Pitroipa und im Sturm Bencik und Yashvili. Eingewechselt wurden Diarra, Schwab und Cafu. Glückwunsch zu eurer Haltung damals, das war großartig. Und dann begann ja die Rückrunde nach diesem Spiel in Koblenz.
Nachdem klar war, dass es danach zu Ende geht.
Von den nächsten 12 Spielen gewinnt der SC 10. 2 Remis kommen dazu und plötzlich war er wieder im Aufstiegsrennen. Ja. Und alle Spiele standen.
Plötzlich stand auch wieder die Frage im Raum, ob das so sinnig war, ne?
Und in jedem Spiel gab es da eine Fraktion Finke raus und da eine Fraktion Wir sind Finke, die war, wurde immer größer. Die Spieler sind mit den Hemden Wir sind Finke in die Kurve gerannt zum Jubeln und so weiter und so fort. Es war eine verrückte Zeit damals. Der Sportclub, der Vorstand ging relativ panisch mit der Situation um. Die haben alles überlegt, was können sie machen. Sie wollten den Co-Trainer Achim Sarstedt dann installieren als Nachfolger, weil man irgendwie das Problem damit hatte, dass sie so erfolgreich waren plötzlich. Und mit der Protestwelle hat auch niemand so gerechnet wahrscheinlich. Also wir sind am Saisonfinale angekommen. Der Sportclub ist auf Schlagweite zum Aufstieg mit der Hintergrundgeschichte Finke soll weg. Dann gibt's aber ein 1:3 gegen Jena am 30. Spieltag, eine Heimniederlage, die bitter war. Es folgt ein Auswärtssieg in Offenbach, da war das im Grunde wieder okay. Und dann gibt's ein Heimspiel gegen Paderborn. 0-1, fast nicht zu glauben. 0-1 verloren gegen Paderborn. Und weil sie dann zwar in Karlsruhe 3-0 gewonnen haben und gegen Koblenz am letzten Spieltag 2-0 gewonnen haben, waren sie dann punktgleich mit dem Aufsteiger Duisburg auf Platz 4. Stiegen aber nicht auf, sonst wäre es wahrscheinlich wirklich nochmal anders gekommen.
Sonst wäre es nochmal anders eskaliert, glaube ich.
Es wäre irgendwie noch anders gekommen, als gekommen ist, aber...
So konnte man eigentlich am Ende sagen, naja, sie waren mal ja doch im Recht, quasi.
Nee, das konnte sie nicht wirklich sagen, aber es war, Freiburg war zerrissen in der Zeit.
Ja.
Der Sieg gegen Koblenz war das letzte Spiel der 16-jährigen Ära Volker Finke.
Ich habe das mal ausgerechnet, also nachgeschaut, 5843 Tage. Das muss man sich mal vorstellen. Wie lange das ist. Also ich meine, dir brauche ich nicht erklären, du bist auch schon sehr, sehr lange dabei. Für mich ist es einfach wahnsinnig viel Zeit.
Ja, natürlich. Ja,
und man muss sagen, am Ende Volker Finke, Mensch, der polarisiert hat, Mensch, der gespalten hat irgendwo, gar nicht negativ oder positiv
ist
gewertet.
Ein streitbarer Mensch. Ja,
aber auch jemand, der den Verein dahin geführt hat, wo er jetzt steht.
Das ist so. Und ohne ihn wäre der SC auch nicht da, wo er jetzt steht. Und das sage ich auch, wenn er uns heute versetzt hat. Er hat vielleicht gute Gründe, man weiß es ja nicht.
Ne? Absolut.
Und der SC ist jetzt in der Bundesliga unterwegs. Er hat in Europa gespielt.
Sehr gute Fußballschule.
Alles nicht möglich ohne diese Vorgeschichte. Deshalb haben wir sie heute nochmal so nach vorne gehoben. Deshalb hatten wir ihn auch eingeladen. Aber gut, wenn er dann, er hatte fest zugesagt, sein aber gesagt, er hat fest schriftlich zugesagt, er ist jetzt nicht da, es wird irgendwas schiefgelaufen sein. Ja.
Genau.
Dann würde ich sagen, nicht Finke regiert die Welt, sondern Frauen regiert die Welt, oder?
Absolut. Und da war ja ganz schön was los. Wir fangen mal von hinten an, oder?
Mach mal. Ein Konterangriff, das 3:2, das Spiel ist gedreht. Ja, das war verrückt. Ja.
Wir sprechen vom Montag, vom Spiel SC Freiburg gegen Frankfurt im Dreisamstadion zu Hause.
Ja. Das Spiel hätte ein ausverkauftes Stadion verdient gehabt.
Absolut.
18 Uhr Zuschauer waren knapp da. 18 Uhr montagsabends ist nun keine gute Anstoßzeit, aber immerhin. Wir waren dabei und wir waren live dabei, wie ihr gerade gehört habt. Und der Rischmüller ist...
Völlig ausgerastet.
Beim ersten Mal bei den Frauen überhaupt so ausgerastet, wie ich da ausgerastet bin. Und wieso, warum, weshalb, erkläre ich hier gerne. Der Sportclub spielte also gegen Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft aus der Top 3, Herbstmeister, wenn ich es richtig im Kopf habe, und die auf die deutsche Meisterschaft schielen. Nachdem die Bayern Wolfsburg geschlagen haben, Frankfurt galt jetzt noch als der große Konkurrent von Bayern. Ja, weil Bayern hatte Wolfsburg dann auf 6 Punkte distanziert. Und Frankfurt natürlich
3 Punkte.
3 Punkte nach Bayern, kommt hier nach Freiburg, hinspielt 6-0 für Frankfurt. Und dann erwartest du entsprechend was. Und Eintracht war auch überlegen, besonders fand ich das schnelle Umschaltspiel sehr eindrucksvoll. Das haben die wirklich toll gemacht. Aber
dann kommt die 35.
Raffaele Borggräfe hat fantastisch gehalten. Ja. Der SC hat es auch richtig gut gemacht. Ich habe zwar im höchsten Tempo Kombinationen gesehen, die du sonst nicht siehst, aber durchaus Risikopässe, die waren mutig, ja. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe ja letztens erzählt, in Potsdam hat es mir überhaupt keinen Spaß gemacht. In der Live-Reportage habe ich gesagt, nach 20 Minuten habe ich schon mehr gute Szenen gesehen als in 90 Minuten in Potsdam, weil die es wirklich klasse gemacht haben.
Sie hatten richtig Lust.
Und dann passiert in der 35. Minute Folgendes, die Cora Zicka ist mit dem Ball unterwegs, ist dann so erst so 30 Meter weg vom Tor, kommt so von der halblinken Position, dreht nach innen, ist 25 Meter weg vom Tor und zieht drauf und trifft genau in den Winkel. Ein Tor des Monats.
So ein schönes Tor.
So geil.
So ein schönes Tor, ich habe es mir angeschaut. So schön.
Fantastisch. Es war wirklich fantastisch. Und dann hat man natürlich gedacht, oh, wie reagieren jetzt die Frankfurter? Sind sie jetzt vielleicht nervös und so weiter? Aber die haben dann knapp 10 Minuten später, in der 44. Minute, man muss sagen, verdientermaßen den Ausgleich gemacht. Verdientermaßen. Dann haben sie in der 63. Minute ausgewechselt, haben Anyomi gebracht, eine neue Stürmerin.
Und dann ging es auch schnell.
Es gab 30 Sekunden später, schießt die aus kurzer Distanz nach einem Konter, der gut gespielt war, richtig gut gespielt, über die von links auf die rechte Seite gespielt, von rechts der scharfe Flachpass. Und da war Anyomi da und hat das Tor gemacht zum 2:1. Das war ja alles völlig normal. Ich hatte ja eigentlich nur Angst, dass sie auch so ein 6-0 wieder kriegen oder 0-4 oder sowas.
Ja, aber dann war es ja nicht gelaufen, also auch von der Mentalität her überhaupt nicht gelaufen.
Unsere Spielerinnen haben Mentalität gezeigt und Eintracht hat etwas abgebaut. Und trotzdem rechnest du ja nicht damit, weil du hast jetzt dann die üblichen Wechsel, die dann kommen, ja, die man kennt. Aber die haben bislang noch nie so die richtige Wende gebracht eigentlich. Jetzt war es aber anders, denn in der Minute 90. plus 1 gelingt Lisa Karl.
6 Minuten Nachspielzeit gab es,
ja,
ne?
Ja, es gab 6 Minuten Nachspielzeit. In der Minute 90 plus 1 gelingt Lisa Karl aus kurzer Distanz das 2:2. Riesenjubel im Stadion. Und die Frankfurterin konnten es fast nicht glauben. Die haben sich vielleicht gesagt, 5 Minuten haben wir noch. Aber
auch die Freiburger haben sich gesagt, 5 Minuten haben wir noch.
Die Freiburger, die haben sich sogar, ich weiß nicht, ob du diesen Ton nachher hast, die haben sich überlegt, wir wissen genau, hat man mir gesagt, dass die Gegnerin nach
das
so einem Tor...
Das hat Raffaella gesagt,
dass sie in den ersten 3 Minuten durcheinander sind. Mhm. Und dass man da zubeißen kann noch einmal. Und das haben die verdammt nochmal gemacht. Sie haben in der Minute 90. plus 2 nach Vorarbeit der 17-jährigen Mai Schneider durch die 18-jährige Lela Egli das 3:2 erzielt. Da ist der Rischmüller so abgegangen eben, gerade im Radio. Hast du ihn ja gehört.
Ja,
das war gut. Und dann hat sie mir den super reingespielt und ich dachte mir einfach rein mit dem Ding.
90. plus 3, dann machst du das Ding rein. War das der happyste Abend für dich bislang in Freiburg?
Ja, auf jeden Fall. Dem Team so helfen zu können in den letzten Minuten in der Nachspielzeit ist was sehr Schönes und ich bin froh, konnten wir die 3 Punkte mitnehmen.
Ganz süß.
Ganz süß, gell?
Ganz bescheiden. Ach nee, schön, dass wir die 3 Punkte mitgenommen
haben. Oh, das macht auch Spaß mit den Mädels, muss ich sagen.
Aber wie du es vorhin auch gesagt hast, auch Raffaella Borgriffe hat ihren Teil dazu beigetragen. Die ist aber auch ziemlich bescheiden, finde ich.
Ja, meine Spielerinnen haben vorne grandiose Arbeit heute geleistet mit den Toren. Ich habe versucht, immer weiter ihren Rücken freizuhalten. Ab und zu hat es leider nicht geklappt. Ab und zu habe ich mal kurz gepennt. Aber es war eine grandiose Teamleistung heute und ich bin mega stolz auf die Torschützen, aber unter anderem auch auf die Abwehrleistung, die wir heute erreicht haben. Deswegen glücklicher Sieg, glücklicher Abend. Let's go zum Feiern.
Ich hoffe, sie haben richtig fett
aber
gefeiert.
Ganz sicher. Ich hörte, aus der Kabine kam das Ding, wenn ich ein Möbelstück...
Ja, echt?
Da ging die Post ab. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die Frankfurterinnen haben ja auch einige Schweizerinnen. Mhm. Und die Julia Stierli zum Beispiel, die hat minutenlang eine weinende Landsmännin von Eintracht Frankfurt getröstet.
Oh nein.
Weil die haben, für uns war es ein Sieg, ja, für Freiburg war es ein Sieg.
Für die war das...
War alles toll, alles super. Aber für Frankfurt war es nicht nur eine Niederlage, sondern war eigentlich auch das Aus... im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Yeah. Weil die haben jetzt auch 6 Punkte Rückstand auf den FC Bayern München. Aber war das toll, ja. Dem SC gelingt ein Sieg gegen den Top-Favoriten und das macht auch wirklich Mut, ja.
Ja.
Und genauso wie die beiden Teenies, ja. Überleg mal, 17 und 18 Jahre, die das Spiel entschieden haben. Das zeigt doch, der Frauenfußball hat Zukunft in Freiburg, ja. Das nächste Spiel übrigens wie bei den Männern erst ein bisschen später.
Häuschen, genau.
30. März in Leipzig. Bevor es dann gegen Wolfsburg und die Bayern geht. Und die Wolfsburger, die haben jetzt schon...
Auf einmal wird Freiburg zum Angstgegner.
Ja, Freiburg macht plötzlich hier den Favoritenschreck oder so. Nee, es hat Riesenspaß gemacht. Kompliment an die Mädels von Theresa Merck, an die Trainerin auch. Das habt ihr wirklich super gemacht. Und dass die solche Sachen sich überlegen. Ja, nach dem Sieg, 3 Minuten, nach dem Tor, die ersten 3 Minuten, da musst du gleich nochmal zubeißen.
Das ist schon alles sehr taktisch, ne? Also
das ist schon
cool.
Schon alles geplant und
dass
und
es dann aufgeht.
Toll, die Frauen.
Herzlichen Glückwunsch.
Super. Diese Woche haben wir jetzt ein bisschen Ruhe.
Ja, Da machen wir jetzt mal eine ruhige Kugel. Was ich jetzt noch kurz erwähnen wollte, dass ich ja einen Punkt beim Tippspiel geholt habe.
Ach, sie auch wieder. Haben wir doch heute gar nicht auf dem Plan. Weil
ja,
wir,
aber
wir
ich wollte
noch
nicht, dass es in Vergessenheit gerät, weil
ja,
ich habe ja unentschieden halt Mainz getippt.
Führst halt 17-14.
17-14 führe ich jetzt. Mit einem Dreier hast du es wieder drin, deswegen muss ich noch weiter aufbauen. Aber wir tippen ja erst nächste Woche. Diese Woche machen wir schön Päuschen. Ja, ihr macht auch schön Päuschen alle, gell? Könnt ihr schön mal zurücklegen.
Ja, aber Deutschland, Italien, Italien, stimmt. Deutschland sind auch schon zwei ganz interessante Spiele, die man sich antun kann. Nagelsmann will die Nations League gewinnen. Hätte er mal ein paar Freiburger nehmen sollen. Ja? Ich meine, ne, ohne Scheiß jetzt, den Satz möchte ich noch loswerden zum Länder, zum Kader der Nationalmannschaft. Die einzigen Spieler, die da drin sind, momentan mit Rückenwind, ist der Gladbacher Tim Kleindienst vorne und die beiden Mainzer, die neuen. Alle anderen haben zurzeit so eine
Floppe.
Na gut, Bayern-Spieler, ja. Okay, aber
die Dortmunder Spieler sind nicht so gut drauf.
Da sind 4, 5 Stuttgarter dabei, die alle momentan sich über Platz 10 oder 11 oder wo die gerade stehen, wahnsinnig ärgern, die gefrustet sind. Ich bin mal gespannt, ob die so richtig geil drauf sind, alle. Aber mal gucken, wir hoffen das Beste.
Wir hören uns nächste Woche wieder, bleibt alle gesund.
Ja.
Kommt gut in den Frühling und genießt die Tage mit einem Aperol draußen in der Hand.
Haut rein.
Prost, ciao.
Brüsterchen.
Auf ein Stadion Bier mit Baden FM Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball Podcast.